So, welcome again to everyone in the audience. Welcome also to everyone watching via live stream from around the world. We have the pleasure to welcome Christoph Engemann now. Christoph is an author, a teacher, and a researcher. He researches at the Institute for Advanced Studies on Media Culture of Computer Simulation. That is at the Leuphana University in Lüneburg. In his talk today, he will focus on the enabling dimensions of drone warfare. That's a little spin, by especially looking at data gathering and the mapping of social graphs. We will have a chance for a QA in the end, so please take notes.
Okay, willkommen auch bei der Übersetzung hier, falls ihr uns hört. Ich hoffe, wir werden euch helfen können, obwohl wir schlechte Sicht haben. Gebt uns gerne Feedback, Hashtag C3T, Twitter-Account C3Lingo. Und ihr hört heute Sebastian
und Scriptkiddy. Und los geht's. Vielen Dank.
Thank you.
Vielen Dank.
Exciting to be
Es ist
back.
Aufregend, hier, wieder hier zu sein. Das ist mein dritter Talk auf dem Kongress. Und wie ihr vielleicht wisst, habe ich letztes Jahr über Geschichte geredet und wie man über die Technologie von Identifizierung durch Medien, was ihr sehen werdet, wenn ihr das Video anschauen werdet. Ich habe diese Nacht besser geschlafen. Ich hatte ein bisschen Kaffee, aber ich brauche auf jeden Fall mehr. Aber was ich heute machen werde, ist einfach eine sehr ähnliche Frage stellen, wie ich sie ja schon häufiger in dem Kontext gestellt habe. Und diesmal in Bezug auf Drohnenkrieg. Als die Debatte bei Drohnen und Aufklärung kam im letzten Jahrzehnt, habe ich mich gewundert, wie identifizieren Sie die Leute, die Sie in Ihren Videos sehen? Das ist nämlich ein riesiger Teil des Krieges gegen Terror und wie man gegen Leute diskriminiert, welche man töten will und welche man nicht töten will. Und Drohnen töten Menschen ohne Diskriminierung. Aber zur selben Zeit wir sehen, zum Beispiel im Intercept im Oktober, dass es einen sehr bürokratischen Prozess gibt bei den Amerikanern, um das Ganze zu entscheiden. Ein Prozess, der dafür designt ist, um die Menschen zu erkennen, die man verfolgen will. Es sind sehr viele Leute daran beteiligt, es gibt sehr viele Stunden von Überwachung und es gibt die Idee von einem Auge, was niemals wegschaut, dass man sich Leute über Wochen anschaut und dass man das Ganze nochmal von vorne anfängt, sobald man die Sicht auf das Ziel verliert. Aber natürlich ist das Ganze ein bisschen verdächtig, weil die Qualität vielleicht nicht so gut ist. Und ich konnte mir jetzt nicht vorstellen, dass sie biometrische Daten verwenden in diesen Video-Streams, weil das Ganze ein bisschen schwer fällt. Also müssen sie was anderes benutzen. Das ist, was ich hier versuche zu lösen. Also vielleicht habe ich ein paar Antworten hier für euch. Die ganze Forschung ist ein bisschen schwierig, weil es sehr wenig Infos öffentlich gibt. Man muss sie sich aus den Snowden-Dateien zusammensuchen oder aus anderen Leaks oder aus irgendeinem anderen wissenschaftlichen Arbeiten, aus irgendwelchen Doktorarbeiten, die sich damit beschäftigt haben. Es sind aber interessante Quellen. Man kann sehr, sehr viele interessante wissenschaftliche Arbeiten dazu finden. Also eine kleine Sache, die ich mir in 2008 und 2009 angeschaut habe in Bayard. Es ist das Ganze mit RFID-Tags oder mit Technologie, die irgendwie im optischen Spektrum funktioniert.
Dies zeigt sich dann in bestimmten Spektren. Oh, die Katze ist weg, wie schade. Aber dies fing an, dies scheint ziemlich schwierig zu sein, weil man Man muss Zugriff haben auf Menschen oder Dinge, die diesen Menschen gehören. Und die Frage ist auch, wie genau kann man hier die Menschen entdecken? Also man braucht, wie gesagt, etwas anderes. Und um dieses Argument fortzusetzen, das ich heute machen möchte, wie gesagt, es geht mir weniger um die Drohnen als um die Infrastruktur, muss ich euch auf einen kleinen Umweg mitnehmen oder genauer gesagt in die Geschichte der Graphentheorie. Und diejenigen von euch, die Computerwissenschaft kennen oder Soziologie ein wenig, haben wahrscheinlich sehr viel mehr Ahnung von Graphentheorie als ich, und ich freue mich immer auf neue Erkenntnisse. Hier ist ein Fluss, der Fluss in der Schweizer Mathematiker Leonhard Euler legte die Grundlagen, indem er diese Stadt und diesen Fluss hier betrachtete. Er war in der Akademie St. Petersburg und er veröffentlichte das sogenannte Königsberger Brückenproblem. Die Frage war, kann man die 7 Brücken in Königsberg, die über den Fluss Spree gehen, ohne dass man dieselbe Brücke 2-mal benutzt? Gibt es einen Weg? Und die Lösung von Euler war im Wesentlichen, dieses geografische Setting zu abstrahieren in ein Setting, das man so darstellen kann oder so. Diese beiden Graphen sind isomorph, sie sehen verschieden aus, aber sie enthalten dieselben Verhältnisse, dieselbe Topologie und sind deswegen also gleich. Und was wir hier sehen, wir sehen hier 4 Punkte, sogenannte Knoten und verschiedene Verbindungen, die die Brücken darstellen in diesem Problem, die Kanten genannt werden. Die Knoten sind also die Landmassen und die Kanten sind die Brücken. Und Euler konnte zeigen, dass man eine ungerade Anzahl von Brücken hat in Königsberg und dass dies es unmöglich macht, jede Brücke nur einmal zu überqueren. Ein Graph wird üblicherweise so aufgeschrieben als eine Menge von Kanten, als von Knoten und Kanten. Und die Anzahl von Kanten wird oft das Gewicht genannt. Was ich hier gezeigt habe, es ist wichtig, sich zu erinnern, dass dies ein weniger ein visuelles Tool ist, ein visuelles Werkzeug, aber mehr noch eine mathematische Beschreibung, mit der man Berechnungen ausführen kann. Graphen haben sehr, sehr viele Anwendungen in vielen Bereichen gefunden, von Chemie, die Beziehung zwischen Atomen und Molekülen kann dargestellt werden, in Linguistik oder Neurowissenschaft, wo die Verbindungen zwischen Neuronen durch Graphen beschrieben werden. Und einige von euch haben vielleicht diese Präsentation hier gesehen, denn sie kommt von der NSA. Es gibt 2 Foliensätze, die öffentlich erhältlich sind, ein schönes Journal für die öffentlichen Konsumenten ihrer Website. Und 2014 im Volume von wurde diese Graphenbeschreibung veröffentlicht, da kommt das her. Also dies ist, was in der Sprache der Neurowissenschaft Konnektoren genannt werden. Das ist also ein Graph der Verbindungen zwischen Synapsen eines gegebenen Gehirns. Das ist ein ziemlich großes Datenproblem. Und zuletzt, aber nicht am unwichtigsten, last not least, wir haben hier natürlich auch bei Datenstrukturen wie in Dateisystemen eine Anwendung für Graphen, für Abhängigkeitsmatrizen, Repräsentationen in Compilern und so weiter. Ein weiterer wichtiger Zweig der Wissenschaft, die von Graphentheorie sehr beeinflusst wurde und die recht wichtig ist für den Krieg gegen Terror, ist Soziologie. Und lasst mich nur einen ganz kurzen Einblick geben in diese seltsame Art und Weise, der seltsame Weg, den diese Debatte in der Soziologie genommen hat. Sie haben nicht, das Thema ging nicht direkt in die Soziologie ein. Wie oft bei einem neuen Paradigma kam es eher von der Seite.
Eine sehr bekannte Person, die eigentlich dafür bekannt ist für Psychodrama, ist man sollte darüber vielleicht einen Vortrag hier auf der Konferenz halten. und natürlich über soziale Reformer, die in den 1920er und 1930ern das Ganze genutzt haben und haben dazu Psychodrama benutzt, um das Ganze bei seinen Kunden anzuwenden. Und was Moreno gemacht hat, hat sich das Ganze als Federlinien vorgestellt. Und eins seiner psychologischen Geografien, also ein Buch von ihm, geschrieben in 1934, ist eine Schulklasse im ersten Jahr. Die Mädels sind auf der linken Seite, die Jungs auf der rechten Seite. Und es gibt sehr viele Verbindungen zwischen den Leuten in der Klasse und zwischen den Geschlechtern. Und er hat praktisch die ganzen Verbindungen aufgezeichnet und hat einfach die Leute gefragt, mit wem redet ihr? Und also mit wem? Und nach zwei Jahren sieht dieselbe geografische Anordnung dann so aus. Und das ist dann praktisch wirklich getrennt, außer zwei Leute, die über die Geschlechtslinie gehen. Und das sieht schon praktisch schon wie ein Graph aus, wie von Euler. Aber es braucht ein paar trainierte Mathematiker, um die Verbindung zu verstehen. Und wenn man das weiterlesen will, es gibt dann ein kostenloses Buch online, wo man dann die Geschichte solcher Entwicklungen nachlesen kann. Also was der Mathematiker gemacht hat, Alan Bavelas, hat zusammen mit Psychologen gearbeitet aus dem 21. Jahrhundert am MIT im Forschungszentrum für Gruppendynamiken. Und er hat zwei Doktorstudenten,
die erste formale Definition von was wir heute soziale Graphen nennen, erstellt haben. Und sie haben mehr oder weniger erfunden, was wir heute als Zentralitätsmaße kennen. Und mathematisch kann man dadurch messen, wie stark ein Knoten verbunden ist und mit dem Rest des Graphen. Und der Kontext, in dem diese Forschung geschah, war Firmen, die Interesse hatten zu wissen, was der Unterschied ist zwischen den formellen und den informellen Hierarchien in ihrer Institution. Ist es also natürlich das Problem von hierarchischen Organisationsformen, wo man verschiedene Ebenen hat und ganz oben vielleicht eine Person. Was die Forschung zeigt, das ist, dass trotz dieser formalen Organisation es sehr, sehr wichtige informelle Netzwerke gibt. Und frühe Forschung über soziale Netzwerke beschäftigte sich mit der Forschung über diese Netzwerke und herauszufinden, wer tatsächlich zentral ist in den Informationsflüssen. Ein weiteres wichtiges Forschungsfeld in diesem Kontext waren pharmazeutische Firmen, die wissen wollten, wie
their medications into the market.
Wie ihre Produkte, ihre Medikamente in den Markt gebracht werden könnten, wie die Meinung von Ärzten beeinflusst werden könnte. Sie haben also die Beziehungen zwischen Ärzten kartiert, um herauszufinden, welche man gezielt ansprechen müsste für ihre Kampagnen. Dies war in den 50er und 60er Jahren. Und dies ist der Kontext, in dem Zentralitätsmaße zuerst sich entwickelt haben, was sich dann verschoben hat in biometrische Forschung, um herauszufinden, welche Forscherin wen zitiert, also nicht Biometrie. Überspringen wir hier ein wenig. Also dies ist der historische Überblick, um den Kontext herauszustreichen, in dem Zentralitätsmaße verwendet werden in anderen Wissenschaften. Und das Studieren von mündlicher und schriftlicher Kommunikation ist wichtig in Gruppen, in denen Zentralitätsmaße sich entwickelten und in denen sie als Index für die Stabilität oder Instabilität von Organisationen verwendet wurden. Und das, was wir soziale Netzwerke nennen, führte zu vielen neuen mathematischen Konzepten, noch bevor Computer ins Bild kamen. Wenn wir jetzt also jetzt etwa in das Jahr 2000 nach vorne uns bewegen, dann sehen wir, sehen wir jetzt auf einmal den graphindustriellen Kontext. Google hat zuerst bewiesen, dass PageRank und Websuche zumindest mehr oder weniger eine graphentheoretische Frage ist. Auch beruhend auf Forschung aus den 50er Jahren mit dem Kontext, den ich gerade beschrieben habe. Google hat bewiesen, dass diese Maße wesentlich sind, um die anscheinend unmessbare Dynamik des Internets doch zu messen, und hat gezeigt, dass man, indem man Webseiten als Knoten und Links zwischen ihnen als Kanten modelliert, dass man tatsächlich etwas Sinnvolles daraus machen kann. Und seitdem gibt es neue Agenten, neue Akteure, die sich gezeigt haben, die Beziehungen zwischen Individuen und ihren Aktionen als Graphen gezeigt haben. Im Jahr 2012 hat die Beratungsfirma Gartner den folgenden Blickwinkel angeboten. Sie sagen im Wesentlichen, dass es 5 wesentliche strategische Graphen in der Wirtschaft gibt. Dies ist hier das Paper. Es ist bezahlter Content. Wenn jemand mir das komplette Papier nennen kann, wäre ich dankbar. Ich habe nur Teile. Dies ist ein Teil aus diesem Bericht. Die 5 strategischen Graphen, sozialer Graph,
Search, Absichtsgraph und
Verbrauchsgraph und Interessengraph und mobiler Graph. Absicht oder Interesse ist nicht ganz klar, aber das ist, was Google, der Verbrauchsgraph ist im Moment von Amazon, der mobile Graph ist über mehrere Telekommunikationsfirmen verteilt und der soziale Graph ist natürlich mehr oder weniger von Facebook, unter Kontrolle von Facebook und Twitter, zumindest im Kontext von westlichen Industrienationen. Die meisten von euch haben jetzt wohl schon die Verbindung gezogen. Ist es einfach nur die Wirtschaft, die die Wichtigkeit von strategischen Graphen erkannt hat? Sicherlich nicht. Nach den Snowden-Enthüllungen hat der Deutsche Bundestag einen Untersuchungsausschuss ins Leben gerufen, um das Ausmaß der Überwachung besonders in Deutschland zu ergründen. Und ein Teil des Vorgangs war eine Einladung für den NSA-Whistleblower William Binney, der auch hier beim Kongress, ich glaube, vor 2 Jahren war. Und angefragt durch die Mitglieder des Parlaments, durch die Abgeordneten, über die Bedeutung von sozialen Graphen, antwortete er, wir bauen eine Beziehung auf, wir bauen ein soziales Netzwerk der Welt auf. Es gibt ein Dokument auf WikiLeaks, 168 Seiten, in dem sehr genau erklärt wird, wie die Welt in einen Graph umgesetzt wurde. Graphs oder soziale Graphen werden 15, 16 Mal erwähnt. Niemand aus dem ganzen Ausschuss fragt ihn, was das ist. Entweder wissen alle Abgeordneten, was das ist, oder sie ignorieren das Thema einfach. Interessant ist es, wenn man das Paper liest, stellen eine Menge Fragen über Karrierewege innerhalb der NSA, wie man also in einer Position wie er erreichen kann, wie viel Geld er verdient. Er sagt, dass es 20% weniger als ein US-Senator sind. Offenbar ist das WikiLeaks-Dokument ein Protokoll des Untersuchungsausschusses. Und sie interessiert daran, inwieweit Deutschland im Fokus dieser Überwachung liegt. Und das andere Thema, für das sie sich interessieren, ist, dass die NSA zumindest in seinen Worten dem Bundesnachrichtendienst den Source Code für dieses Projekt in den frühen 2000er Jahren gegeben hat. Also Binnys Projekt hieß
Thin Thread.
Wir wissen nicht genau, was es ist, aber es scheint vor allem eine sehr große, eine riesige Graphendatenbank zu sein. Graphdatenbank. Und der Unterschied zu dem, was später herauskam, als er ein NSA-Whistleblower war, vor allem hat er zwei Dinge getan. Zunächst, es war kein vollständiger Speicherzugang war. Sie haben nicht den gesamten Internetverkehr gespeichert und sie haben nicht den Datenverkehr von US-Bürgern entschlüsselt. Wenn man Drake und Binny, Thomas Drake, der andere Whistleblower, wenn man den beiden glauben kann, ist der Nachfolger von Thin Thread ein Projekt namens Trailblazer, das durch private Vertragsfirmen implementiert wurde und das diese beschriebenen Beschränkungen von Thin Thread nicht mehr hat. Also das ist das Problem. Es ist erstaunlich, wie stark man sich gegen Trailblazer ausspricht, wenn Thin Thread im Grunde das Gleiche auch macht, also die ganze Welt in einen Graph umsetzen. Und ein interessantes Element, ein weiteres ist hier ist das Timing. Binny sagt im NSA-Untersuchungsausschuss, dass in den frühen 90ern dieses Jahr das Projekt gestartet wurde. Und er hat dann in den 90er Jahren daran gearbeitet. Und falls jemand die notwendigen Ressourcen kennt für Graph-Datenverarbeitung, also was diese Firmen gemacht haben, also Key-Value-Stores, MapReduce und andere Anforderungen, dann könnt ihr euch werdet ihr mit mir übereinstimmen, dass es ziemlich erstaunlich ist, dass das bereits in der zweiten Hälfte der 90er Jahre mehr oder weniger möglich gewesen sein soll. Also der wichtige Teil hier ist, es handelt sich nicht nur um Firmen, sondern auch Regierungen, die die Bedeutung von Graphen verstanden haben und sich damit beschäftigen, wie man sie ausnutzen kann. Und was in den letzten 15 Jahren geschehen ist, zwischen etwa 2000 und jetzt, ist ein fortlaufendes Rennen, die Welt in einen Graphen umzusetzen. Es gibt also jetzt einen militärisch-akademischen Graph-Industrie-Komplex. Wir haben hier die sogenannten Stacks, Google und Facebook. Und wenn man jetzt über die westliche Welt mehr oder weniger hinausschaut, sehen wir, dass China verschiedene Firmen hat und in Russland gibt es V-Kontakte. Also dies sind alles Einladungen an dich, in einen Graph überführt zu werden. All diese Systeme würden sehr glücklich sein, dich als einen Knoten zu haben. Auf der anderen Seite haben wir NSA und die Five Eyes-Länder, die sich damit beschäftigen, die ganze Welt zu graphieren. Und wenn die Snowden Papers enthalten nur indirekt Informationen über diese Dinge, weil sie sich mehr auf die Zugriffswege und die Sammlung von Daten konzentrieren. Die ganzen Akronyme, die wir seit Snowden kennen, sind im Grunde damit beschäftigt, die Daten zu erhalten und weniger, zumindest auf der Basis dieser Papiere, mit der Sammlung und Analyse, mit der Zusammenführung und Analyse dieser Daten. Und 2014 hatten wir eine Erklärung über Thin Thread und wurde bei einem...
Dass es die grafischen Tools sind, die dazu benutzt werden, um die Ziele für die NSA zu finden. Und das sind jetzt zum Beispiel auch hier Folien, die es im Internet gibt. Es ist sehr interessant, da durchzulesen. Es ist praktisch Frage und Antwort, wie das Ganze funktionieren sollte. Wir wissen natürlich nicht, ob die Folien das echte sind, aber was praktisch sagt, ist, dass man hat einen Graphen, also man grafiert so viel, wie man kann, und dann benutzt man intelligent, Spionage-Tools, um mehr Informationen über das Ganze zu generieren. In der grünen Blase hier sind die man weiter verfolgen will und wo man dann Profile anfängt anzulegen. Also was macht man hier, wenn man sowas hat? Also zum Beispiel einen Graph von einem Terrornetz. Das ist eine Frage mit viel Debatte außenrum. Auch in dem wissenschaftlichen Feld, also auch die militärisch-wissenschaftliche Arbeit. Das sind dann sogenannte schwarze Netzwerke. Also das sind die Bösen. Und das Interessante beim Denken dabei ist, also es gibt ganz viele Leute, die und ich werde euch jetzt zeigen, wie sie darüber denken. Der Bericht hier, der in 2006 veröffentlicht wurde, in, ich weiß jetzt nicht, wie viele Amerikaner hier sind, sogar die Times hat darüber berichtet. Das ist ein Bericht des US-Militärs und das ist die Doktrin über gegen Spionageangriffe. Und je nach und so wie der Krieg verlaufen ist, wollte das dann niemand anfassen. Aber 3 bis 4 Jahre in den Krieg rein haben sie dann festgestellt, dass wir eine Richtlinie dafür brauchen. Also sie haben diesen Typ jetzt, der später CIA-Direktor wurde.
David Petraeus.
Und der 2012 das Buch veröffentlicht hat. Das ist ein sehr, sehr interessantes Buch, was ihr unbedingt lesen solltet, auch wenn es nur Memoiren sind. Und er ist kein guter Autor. Aber es ist immer noch ein Militärexperte. Aber wenn nur die Hälfte der Geschichten aus dem Irakkrieg, die er erzählt, wahr sind, dann ist das wirklich faszinierend. Und er schreibt jetzt dieses Buch, also das Handbuch, und natürlich gibt es einen Anhang und wie man soziale Netzwerke ausnutzen kann. Und hier ist ein Beispiel, wie sie sich das vorgestellt haben. Also was man hier sieht, dass man hier ein Terrornetzwerk sieht, oder wie man es immer nennen will, also eine Teilgruppe. Und jetzt das Wichtige ist, was man hier mal, was man sich anschauen soll, ist die Form. Und was man machen will, ist jetzt den Graph des Gegners verformen, also in der Spionage. Und man hat dann auf der linken Seite den Graph, dann macht man weiter und dann schnappt man sich ein paar Leute und sorgt damit, dass man den Graph aufstellen kann, also von den Gegnern. Und die Idee ist jetzt, den Graph so zu formen, dass es Informationen zeigt, über wer ist wichtig in diesem Graphen. Man kann ich habe das am Anfang schon erwähnt. Und es ist sehr viel Debatte darüber, wie macht man das. Und was anderes Interessantes ist, diese wissenschaftliche Arbeit, die in West Point im Netzwerkzentrum dort, in dieser Arbeit benutzen sie das Tansania-Datenset. Das kommt aus 1989 aus der US-Botschaft.
1998 Angriff auf die US-Botschaft in Tansania.
Und was man versucht, ist dort jetzt zu automatisieren, wie diese Entscheidungen getroffen werden. Also, und die Idee ist jetzt, dass man den Graphen eher dünn darstellt, indem man mehr zentral macht. Also was der Algorithmus sagt einem jetzt, welche Knoten müssen angegriffen werden, damit man nachher ein zentralisiertes Netzwerk hat. Und damit man nachher eine Sternform hat. Die Qualität hier ist jetzt ein bisschen schlecht, aber praktisch sagt der, Sie wissen jetzt gerade nicht, wer Osama Bin Laden ist, und der Algorithmus sagt, es greift dir diesen Punkt und diesen Punkt an und dann führt dich die Kommunikation zu Bin Laden.
Tied to centrality.
Und
which seeks to find a set of nodes who
gibt noch eine andere Herangehensweise, die dann versucht, die Zentralisierung zu maximieren.
Often includes restrictions against certain individuals.
Und es Also Fragility würde dazu führen, dass man die Zentralität Qualität erhöht und also welche Punkte entfernt werden müssen. Und das ist also das ist praktisch ein Algorithmus, der hilft, wie man einen Graphen formen soll. Also wie bekommen wir aber diese wie bekommen wir diese Graphen, wenn die Leute nicht immer online sind und zum Beispiel keine Handys haben, die sie immer mit sich rumtragen? Also jetzt zum Beispiel in so einem Land wie Afghanistan, was dort das Militär gemacht hat?
Sie haben Anthropologen angeworben und haben gefragt, haben diese Fragen hier gestellt, welche fünf Leute hier hast du am längsten, kennst du am längsten, welche fünf Leute hier hattest, mit welchen fünf hattest du vor kurzem, zuletzt Kontakt, welche sind die wichtigsten Leute hier und welche sind die wichtigsten Leute hier in diesem Ort. Und dies wurde in einen Graph umgesetzt, die Bevölkerung in dieser Gegend wurde dann also in einen Graphen umgesetzt und konnte dann geformt werden. Das ist also hier Map Human Terrain. Der Name dieses Systems wurde vor einem Jahr allerdings dann zugemacht. Von 2006 bis 2014 war es im Betrieb sehr kontrovers. Die amerikanische anthropologische Gesellschaft tatsächlich hat sich geäußert und sich gegen dieses System ausgesprochen und hat dort stark protestiert. Es gibt einen interessanten Film darüber, den ich empfehlen kann. Es ist nicht wirklich klar. Ich bin nicht wirklich klar, ob diese Software benutzt wurde. Dies ist aus einem Handbuch des Systems, einem. Was man in vielen Papieren findet, ist ein Software-Tool, Analyst's Notebook, mit dem man Zentralitätsmaße herausfinden kann und verwenden kann, um Einzelne zu verfolgen und Profile aufzustellen. Und dies ist von Palantir, die also tatsächlich den Markt beherrscht für diesen Kontext. Hat jemand auf einer Palantir-Workstation gearbeitet? Ich versuche immer noch jemanden zu finden. Ich empfehle euch sehr das YouTube-Video über Counterterrorism von Palantir anzuschauen. Es ist wirklich interessant. Palantir ist also im Wesentlichen ein von Peter Thiel gegründetes Start-up, in 2006 gegründet, das einen meteoritenhaften Aufstieg gesehen hat. Begann als Softwareprodukt, das Graph-Erstellung für Regierungsstellen erlaubt hat und sich nun in verschiedenste Felder ausgeweitet hat, Banken, aber auch Philanthropic Engineering?
Nützlich zur Gesellschaft.
Ja, aber warum Engineering? Naja, dies ist also die analytische Ebene. Wie ist es mit den Drohnen jetzt? Wir müssen nachdenken über Drohnen als weniger als ein Werkzeug zur visuellen Erfassung und mehr als ein Tool zur Erfassung von Metadaten der Kommunikation. Wenn wir also durch Präsentationen, die man im Web findet, anschaut, dann stolpert man über all diese ganzen Pods, die Lasten, die getragen werden, Kameras natürlich, aber es geht eben auch um das Abhören von Kommunikationsnetzwerken. Es gibt hier den Teil also über Kommunikation und Netzwerke und es werden also alle Kommunikationsdaten einer bestimmten Gegend abgegriffen und diese Daten werden gesammelt, zusammengeführt und in einen Graph umgesetzt. Wir müssen also über Drones als Crawler nachdenken, genau wie der Googlebot Websites durchsucht als Crawler. Was Drohnen im Wesentlichen tun, ist in einer Gegend die gesamte Kommunikation zu crawlen und zu indizieren und dann die Möglichkeit zu geben, dass man einen Graphen erstellt. Es gibt natürlich auch die andere Seite. Sie sammeln nicht nur Daten, sie nehmen auch Dinge ins Ziel. Und also Knoten des Graphen, die sie erzeugt haben. Ein weiterer Punkt in der Drohnendebatte natürlich, weil die erste Version waren die Hellfire-Marschflugkörper mit einem sehr starken explosiven Fähigkeit, was natürlich viele Kollateralschaden erzeugte. Und seit 2005 haben wir also ein Rennen in die Richtung Munition zu finden, die Einzelne ins Ziel nimmt. Also persönliche Ziele, und subletale Es gibt hier viele Systeme im Wettbewerb, dieses heißt Viper Strike. Wir haben hier also Präsentationen über die Explosionsbereiche von verschiedenen Waffen und dies ist vergleichsweise klein, verglichen mit einem Hellfire Missile in diesem Fall hier. Das ist also das, was Shaping machen kann. Es gibt zwei Möglichkeiten, einen Graph zu shapen, zu formen, kinetisch und nicht kinetisch. Kinetisch ist sozusagen der Euphemismus für das Töten von Menschen. Wenn wir das in einem Doktrinkontext anschauen und in der Geschichte des Luftkriegs, dann haben wir eine Bewegung von Massenvernichtungswaffen zu individuellen Vernichtungswaffen. Im Wesentlichen ging man in den Irak, um Massenvernichtungswaffen zu finden und hatte dann am Schluss individuelle Vernichtungswaffen. Das ist im Wesentlichen, was im Irak passiert ist. Und was nun am Ende herauskommt. Dies ist laufende Forschung. Ich präsentiere im Grunde meinen Werkzeugkasten und das muss natürlich noch alles ausgefüllt werden. Was aber seit 2000 passiert ist oder ein bisschen früher, schon ein bisschen länger, ist, dass Graphen sind jetzt heutzutage geostrategische Werte. Es gibt zwischen verschiedenen Institutionen ein Rennen, um die ganze Welt in einen Graph umzusetzen und die Frage, wer jetzt den größeren Graph hat, ist wichtig. Und die Unterscheidung zwischen Karte und Territorium wird verschwimmt. Es geht jetzt um eine dynamische Repräsentation der Aktivitäten und der Kommunikation von Individuen und dies wird natürlich in dem Moment, in dem man es beobachtet, auch mitgeformt und es ergibt sich ein größeres Level von nutzbarer Intelligenz. Es ist auch sehr, sehr schwer, den Graphen zu entkommen. Man kann Kommunikation verschlüsseln, aber wird immer noch als Kommunikationsknoten gesehen werden. Und was Binny und Snowden immer hervorheben, ist, dass der Metadatenaspekt, denn das ist, was Graphen tun, sie verarbeiten, sie verdauen Metadaten, sagen dir, wer mit wem verbunden ist, in welcher Form, wie eng, wie nah. Also es ist sehr, sehr schwer, in diesen Graphen nicht zu erscheinen und Tools zu entwickeln, die tatsächlich falsche Hinweise geben. Also, um zusammenzufassen, wir müssen nachdenken darüber, wer Graphen besitzt, was das für uns bedeutet und wie wir damit umgehen müssen. Danke. Wir haben 20 Fragen für Fragen. Wenn ihr also Fragen habt, bitte geht zu einem der vier Mikrofone in den Gängen. Wir fangen mit einer Frage aus dem Internet an, während alle anderen sich bereit machen für die Mikrofone. Nur eine Frage aus dem Internet. Könntest du uns sagen, wie der YouTube-Film über Human Terrain Graphics Software heißt?
Okay, also einer ist das Palantir-Demo bei Counterterrorismus und ich habe den Human Terrain-Namen leider vergessen, einfach googeln. Ich weiß aber nicht, ob er auf YouTube ist.
Okay, then in the front on the, what is that, left side.
Zunächst danke für den Talk. Eine Frage über die Erstellung der Graphen. Wenn man solche Graphen erstellt, dann hat man natürlich Messfehler. Es ist sehr schwer, diesen Graph zu erstellen. Die meisten Zentralitätsmaße sind sehr empfindlich gegenüber Messfehlern. Meine Frage Kennst du irgendwelche Forschungen, kennen Sie irgendwelche Forschungen, die sich damit beschäftigen, wie verrauscht diese Graphen sind und die Probleme, wenn man Entscheidungen aufgrund dieser Graphen fällt, tötet man vielleicht die falschen Menschen?
Ich kenne mich leider nicht mehr mit der Literatur in dem Gebiet aus, aber das ist eine Frage, die Bini gefragt wird, aber die nicht beantwortet wird. Im NSA-Untersuchungsausschuss lässt er das recht vage. Wenn man sich das ganze, das MIT, wenn sich das MIT Network Center anschaut, ist eine der Sachen, die man sieht, auch in den Drohnenpapers vom Intercept, was sie entweder versuchen, ist, dass die Entscheidung einfach zu automatisieren und dass damit die Verantwortung bei der Maschine liegt, oder dass man die Verantwortung auf so viele Leute aufteilt wie möglich. Es gibt also mehrere Prozesse, die sich gegenseitig überprüfen.
Review-Prozesse, ja.
Um sich dann zu entscheiden, was ein Ziel ist. Das ist, wie ich denke, dass sie versuchen, damit umzugehen. Aber ich bin kein technischer Experte für diese Frage.
Vielen Dank.
Thank you very much.
Vielen Dank. Ich wollte nur sicherstellen, dass ich dieses Shaping, diese Form von Graphen richtig verstanden habe. Heißt das, dass Menschen verhaftet werden oder getötet werden, nur weil sie zufällig ein Knoten in diesem Graphen sind, der den Graphen zentraler macht, nicht weil sie was Schlechtes getan haben oder unter Terrorismusverdacht stehen, also einfach nur aufgrund der Graph-Information, ist das, was Shaping heißt?
Ja. Also ich weiß nicht, und es ist wahrscheinlich ohne Sicherheitsclearance diese Infos zu bekommen. Das, was ich euch hier gezeigt habe, das ist wirklich was, wo eingesetzt wird. Aber die Anweisung, also die Handlungsanweisung, sagt praktisch, dass man sich für Knoten entscheidet, die in bestimmten Einfluss haben, und es gibt dann die Möglichkeit, sie zu töten oder mit zu schnappen und Informationen aus ihnen rauszubekommen.
Okay, thank you. Then we have a question on this side, on the microphone in the front.
Zwei Fragen. Zunächst mal danke, dass du diesen Talk erzählt hast. Aus amerikanischer Perspektive ist es sehr faszinierend zu sehen, wie stark das im europäischen Kontext eingebettet ist.
Selectors off the ground. And have you looked at the application of biometrics onto these technologies? And then the second
zweite Frage.
The second question is about prediction.
Die Vorhersage. Technologien mit ähnlichen. Es gibt Vorhersagefähigkeiten mit anderen Plattformen. Hast du dir angeschaut, wie die benutzt werden, um Individuen ins Ziel zu nehmen?
Ich habe den Teil mit den UAVs nicht
gesagt. Die Technik, die benutzt wird, um Selektoren zu holen.
Nein, habe ich nicht. Also ich habe mir die technische Seite nicht angeschaut. Um euch eine Idee zu geben, was ich mache, ich bin interessiert in, wie sich die Medien dazu ändern. Oder wie wir von einem, Staat, der praktisch auf Papier gebaut wurde, uns in die neue Zeit bewegen und wie sich dann die neuen Tools die Landschaft verändern. Wie man dann zum Beispiel mit persönlicher Identität umgeht. Also ich schaue mir das auf diesem Level an. Ich bin kein Experte in technischen Details. Aber schau dir mal die Snowden-Dokumente an. Es gibt da ein paar Kataloge, wo es ein paar Informationen gibt, wie sie die Daten gesammelt haben. Ich weiß nichts über die Biometrik in Bezug auf UAVs, und ich glaube nicht, dass sie benutzt werden, weil biometrische Identifikation hat zu viele falsche Ergebnisse. Und wenn man Menschen als als Möglichkeit benutzt, um Leute zu identifizieren.
Can we go back over here to this microphone, please?
Hi, I'm Henrik.
Hi, ich bin Henrik, ich bin ein Journalist. Ich habe einige Geschichten geschrieben, Berichte über die Snowden oder aufgrund der Lage der Snowden-Dokumente. Ich kann die Frustration verstehen, wenn man nicht viele dieser Materialien nicht sehen kann, nicht bekommen kann. Könntest du ein bisschen mehr über geheim gehaltene Forschung sprechen? Es gibt hier natürlich immer eine Balance zwischen Universitäten, also die Menschen auf der öffentlichen Seite können dann das Material nicht erhalten. Zweite Frage, die Beziehung zwischen der Grafenarbeit im kommerziellen Bereich und dem, was in der Welt der Geheimdienste passiert, ist eine Forschung sehr viel weiter als die andere?
Also, was die Top-Secret-Forschung angeht, das ist was ich akzeptieren muss, dass ich mit einfach Leaks arbeite und Veröffentlichungen arbeite, die aus dem Militärbereich kommen. Und eine Art, damit umzugehen, ist einfach sich mit der Geschichte zu beschäftigen. Also man geht einfach zurück in die Zeit und man versucht dann zusammenzusetzen, was in den 80ern und 90ern passiert ist. Und man kann nicht über die heutige Zeit was sagen, man kann nur raten, weil man nicht die Informationen dazu hat. Zwischen den Beziehungen, zwischen Regierung und Geschäften, das Ganze mal herzustellen, das Ganze zu grafieren, aber was offensichtlich ist, wenn man sich die Dokumente anguckt, über akademische Debatten in den frühen 2000ern, das geht immer hin und her. Es gibt keine Verschwörung, aber eine Debatte, wo dann Leute vom Militär mit anderen Menschen reden und die dann mit NSA und dann mit dem Secret Service, wo die Ideen rumgeflogen sind, haben andere Leute ein Geschäft daraus gemacht, das für Nutzer und die anderen zum Beispiel für Regierungen oder so Sachen wie Geschäfte. Also ich denke, dass das sicher ist. Ich habe keine Ahnung, gut oder schlecht, die Graf-Möglichkeiten des GHQs oder der NSA sind. Aber ich bin ziemlich sicher, dass sie Palantir benutzen. Palantir ist, das ist einfach ein Softwarepaket, was man schnell ausrollen kann und man Ergebnisse damit bekommen kann. Also es gibt einen kommerziellen Sektor, der da sehr stark zu sein scheint.
Hallo, danke für den Talk. Mehr eine Bemerkung als eine Frage. Du fragst, ob biometrische Identifizierung nützlich sein könnte. Eine Idee, was vielleicht funktioniert, Bewegungsmuster erkennen, denn es gibt eine Menge Forschung dazu. Dafür reicht es schon, wenn man vielleicht 5 Pixel von einer Person hat.
Also was man dort finden, also wie man Lebensmuster ausnutzen kann. Also das ist praktisch, mit wem man sich unterhält und wo man Zeit verbringt und zum Beispiel wo schläft man, also wo und wo isst man. Und Und ein Teil dieser Zielidentifizierung ist praktisch, dieses Muster für ein Individuum herauszufinden. Und das ist dann auch, was benutzt wird für die Vorhersagen. Und dann kann man das auch für Vorhersagen nutzen, zum Beispiel, wo wird die Person morgen sein. Und das ist auf jeden Fall Teil dieses Prozesses. Aber andere biometrische Verfahrensweise, wie zum Beispiel Gesichtserkennung, werden nicht benutzt. Es gibt dann aber dann ein anderes Feld, das heißt dann Gegenidentifizierung. Die benutzen dann Retina-Scans, aber auf dem Boden, also nicht aus der Luft.
will not be available for drones, but
ich denke mal nicht, dass es verfügbar sein wird für Drohnen. Aber ich habe das Gefühl, dass dass zum Beispiel Laufmuster Sachen sind, in denen man nicht entkommen kann. Vielen Dank.
Das Internet hat keine Fragen.
Okay, then we go back over here to the side, please. Okay. Please speak directly into the microphone.
Sure. I have like two quick observations on this. One of them is that there's actually kind of apparently a little open source ecosystem forming. So a few years back.
Ich habe zwei Observationen auf bei dem Thema. Es gibt ein kleines Ökosystem, was sich formt. Und das wurde bei vielen Wissenschaftlern aufgegriffen wurde und was dann das ist eine Open Source Datenbank, die dann von Wissenschaftlern genutzt wird, aber neu beteiligt wurde und eigentlich von der NSA kommt. Und ich wundere mich, ob du das auch gesehen hast. Also, dass diese Datenbank von der NSA benutzt werden, aber dann kommst du am Ende runter zu sehr täglichen Dingen. Und das sieht nach sehr, sehr einfachem Matching aus. Und in welche Richtung das in die Cloud geht.
Die zweite Frage, ich weiß nicht, denn man kann nicht wirklich in diese Projekte hineinschauen. Aber ich würde raten, dass es ziemlich einfach ist, einfach nur eine Frage des Maßstabs, der Skala. Viele, viele Datenpunkte werden hier benötigt und die müssen also auf Dauer gespeichert werden und durchsucht werden. Also Andrew Benson hat ein Buch geschrieben, The Black Stack, und er nennt das also den großen Fischzug. Und die Daten, die man bekommen hat, sind natürlich eine strategische Ressource und andere haben vielleicht keinen Zugriff. Also was Accumulo angeht, ich dachte es auch, fand es auch interessant. Wenn man sich Hacker News und all diese anderen Websites anschaut, dann finden wir eine Menge Diskussionen über die Softwareinfrastruktur der Stacks in den Big Five Ländern, also Amazon, Microsoft, Facebook, Apple. Und ich würde mich nicht wundern, wenn es viel Wissen und Tools gibt, die da in uns zurückgehen. Wenn ja einen Graph hat, der uns zeigt, wie euch die Daten aussehen in den NSA, dann sieht er wahrscheinlich nicht sehr ähnlich aus wie der von Amazon. Vielleicht ist es sogar teilweise der von Amazon. Also es ist also jetzt der Teil des großen Komplexes. Es gibt Wissen, das herumfliegt und dass das jetzt akademisch oder im Geschäftskontext diese Kontexte sind einfach zusammengeflossen und es zeigt sich, dass die gleichen Methoden einfach wertvoll sind.
Jetzt haben wir noch eine Frage von links. Du hast uns über die Verformung von sozialen Graphen erzählt. Ist das ein Fern von Knoten das Einzige, was gemacht wird? Oder gibt es auch Forschung daran, wie man Knoten einfügt?
Es geht nicht darum, Knoten zu entfernen, es geht darum, ihnen etwas zu geben und es geht um Nahrungsverteilung. Also es geht darum, was Menschen sagen, wenn man ihnen Lebensmittel gibt. Und gezielte Werbung ist auch Shaping. Wenn Facebook euch irgendwas gibt auf eurer Timeline und ihr klickt darauf, dann hat das den Graph erfolgreich geshaped. Also in einem Kontext von militärischer Doktrin gibt es natürlich die Möglichkeit, auch Knoten zu entfernen, aber das Wissen geht weit darüber hinaus. Gehen weit über das Entfernen eines Knotens hinaus. Okay, eine Frage von hier. Hi, es ist nicht wirklich eine Frage, einfach nur einige Gedanken über die vorige Frage. Accumulo ist also ein Fork von HBase, ein Open-Source-Projekt, und ich stimme völlig zu, dass das im gewissen Sinne verschieden ist, aber letztendlich ist der Kern die gleiche Technologie. Und vor kurzem habe ich bemerkt, dass GCHQ ein Open Source Graph Werkzeug veröffentlicht hat für verteilte Graphen. Wie heißt es? Ich habe es auf meinem Telefon, weiß ich leider nicht. Tut mir leid. Aber was ich sagen wollte, ist, die Industrie hat also wirklich sehr, sehr ähnliche Tools wie das, was die anderen benutzen, denke ich.
Thank you.
Danke. Irgendwelche weiteren Fragen?
Then please go to the microphone now. Internet is silent.
Internet ist still. Okay, vielen, vielen Dank für diesen Talk. Ja, danke auch fürs Zuhören. Noch einmal.